der nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten von aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand. Halte nur ein wenig Stille und sei doch in sich selbst vergnügt, wie unsers Gottes Gnadenwille, wie sein Allwissenheit es fügt. Gott, der uns sich hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu, und trau des Himmels reichen Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht.
Guten Morgen, liebe Gemeinde, und herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und Aufnahme in Ihrer Kirche und Gemeinde. Miriam Ellermann hat mich schon vorgestellt, Martin Ahlhaus, Regionalpfarrer im Amt für Mission, Ökumene, kirchliche Weltverantwortung. Das heißt, ich arbeite in den 4 südwestfälischen Kirchenkreisen von Iserlohn bis Siegen und Wittgenstein in den Themenbereichen ökumenische Kirchenpartnerschaften, aber auch die ökumenischen Beziehungen der christlichen Kirchen und Gemeinden vor Ort. In unserem Amt ist uns aufgetragen, die Verantwortung für Brot für die Welt in der evangelischen Kirche von Westfalen wahrzunehmen. Und wir setzen uns ein für Frieden, Gerechtigkeit, nicht nur unter uns, sondern im weltweiten Maßstab. Vor mehreren Jahren bin ich schon einmal hier in der Wortzeit gewesen und freue mich, dass dies auch zum Ende meiner Dienstzeit, Anfang 2021 werde ich in Ruhestand gehen, dass ich noch einmal die Möglichkeit habe, in Ihrer Gemeinde zu Gast zu sein. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde hier in Iserlohn, in einer Wetterstation musste die tägliche Regenmenge von Hand in den Computer eingegeben werden. Einmal passierte es, dass der diensthabende Meteorologe sich dabei vertippte und statt 8,45 Zentimeter eingab 8,45 Meter. Die Programmierer hatten diesen Fall wohl vorausgesehen und entsprechend vorgesorgt, denn der Computer spuckte folgende Warnung aus: Baue ein Boot, nimm von jeder Tierart 2, ein männliches und ein weibliches. Es bedarf keiner weiteren Erklärung. So bekannt ist die Geschichte aus Genesis 6 bis 8, 1. Mose 6 bis 8, dass selbst Kinder schon Bescheid wissen. Ja, natürlich die Arche Noah. Noah und die große Flut. Zu dieser weltberühmten Erzählung kam mir das gleichfalls bekannte Bild des französischen Malers Gustave Doré in den Sinn. Und schauen Sie mal mit mir auf dieses Bild. Da pflügt dieser schwere, unförmige Kasten mit dem kantigen Vordersteven und den winzig kleinen Löchlein für Luft und Licht noch durch die Wellen. Vielleicht ein letztes Mal wird er von den tosenden Wogen emporgehoben und gleich darauf wird er mit einem kräftigen Wumms und mit krachendem, splitterndem Holz auf dem karstigen Felsen des Ararat-Gebirges aufsetzen. Wollen wir nur hoffen, dass dieser Kasten dabei aufrecht stehen bleibt, damit nicht am Ende Büffel, Elefanten, Nashörner, alles Leben in diesem Kasten noch plattwalzen nach einer so langen, gefährlichen Fahrt durch die raue See. Noah und seine Arche. Es ist ein Sinnbild für die großen Katastrophen dieser Erde. Und es ist auch ein Bildwort für die Ohnmacht von uns Menschen. Es ist uraltes Erinnern an eingesperrt sein auf hoher See, ausgeliefert sein an tosende, todbringende Wellen. Kräfte der Natur, die ich nicht zu zügeln, zu binden wage. Aber es ist auch die pure Hoffnung auf Überleben. Es ist die Zusage auf Überwinden der Katastrophe, die tiefe Überzeugung, ja, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Wann aber ist es zu Ende, fragen wir in diesen Tagen, in diesen Wochen eines neuerlichen Lockdown-Light. Und bei den Bildern, die gestern durch Funk und Fernsehen übertragen wurden, da habe ich gedacht, wir sind nicht in einem Lockdown. Das ist noch sehr viel gravierender und spüren Menschen in Italien, in Frankreich, in Belgien, die wirklich nur noch auf ihre eigenen vier Wände gewiesen sind. Wir können rausgehen, dieses Wetter genießen, durch die Wälder an den Flüssen spazieren gehen, Fahrrad fahren. Das ist alles möglich. Wir sind längst noch nicht so eingesperrt wie Menschen in unseren Partnerkirchen, in unseren Partnerländern, auch nicht wie Noah und die Lieben in diesem Kasten. Und trotzdem fragen wir, wie lange noch, wann ist es zu Ende? Wann werden wir wieder aufatmen, es überstanden haben? Corona und die ständig steigenden Infektionszahlen, Corona und die Luftnot, Corona und Lockdown, Corona, Lebensgefahr und Todesangst 2020. Wie kommen wir auf Dauer dadurch? Wissen Sie, wisst ihr, wie lange die Sintflut gedauert hat? Die Bibel macht in 1. Mose 8 ganz viele Angaben dazu. Können Sie zu Hause mal in der ruhigen Stunde nachlesen. Aber gut aufpassen und am besten einen Zettel dabei legen, um sich die vielen Zahlen zu notieren. 150 Tage lang steigen die Fluten auf der Erde, dann erst verlaufen sich die Wassermassen. Irgendwann setzt die Arche dann auf Grund. Aber wann? 150 plus X. 40 Tage später öffnet Noah das Fenster, lässt einen Raben fliegen, der nicht zurückkommt. Danach war es am selben Tag, einen Tag später, eine Taube. Sie kehrt zurück, weil sie nirgendswo landen kann. Kein Fleckchen ist trocken. Nochmal 7 Tage später geht wieder eine Taube auf Reisen. Die kehrt abends zurück mit einem Olivenbaumblatt im Schnabel. Und das zeigt an, ja, die Baumkronen sind wieder zu sehen. Weitere 7 Tage später die dritte Taube. Die kehrt nicht mehr zurück. Die hat Land gefunden. Dann irgendwann, ich weiß nicht wann, war der Boden endlich trocken und so weit gefestigt, dass Noah das schützende Dach aufmachen kann. Einen Monat, 27 Tage später, verlassen alle diesen großen hölzernen Kasten, die lebenserhaltende Quarantäne. Macht 261 plus etliche X. Zieht man die Datumsangaben vom Anfang, vom Ende der Sintflutgeschichte hinzu, kommen insgesamt 1 Jahr 10 Tage zusammen. Wie lange plagen wir uns schon oder noch mit Corona? Das erste Herunterfahren des wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, kirchlichen Lebens liegt gerade 8 Monate hinter uns. Mitte März. Nach 1. Mose 7 regnet es nur 40 Tage, 40 Nächte, auch schon eine erkleckliche Anzahl von Tagen. Im Übrigen das erste Beispiel für eine 40-tägige Isolation oder wie bei Jesus später 40 Tage in der Wüste Selbstisolation. 40 Tage, lateinisch quadraginta, französisch 40, Wurzelwort für unsere Quarantäne. Und viele fragen, warum sagt man nicht Quarantäne? Keine Sorge, ich will mich nicht in einzelnen Worten verlieren. Ich will auch nicht diese scheinbaren Widersprüche zwischen 2 biblischen Überlieferungssträngen der Sintflutgeschichte aufdröseln, die dieser einen Geschichte von der großen Flut ihre je eigene Note geben. Ich will auch mich nicht verlockenden Fantasien hingeben und mir vorzustellen versuchen, wie dieses Leben im Kasten wohl ausgesehen haben mag. Menschen, Tiere unterschiedlicher Herkunft und Kulturen auf so engem Platz über so lange Zeit. Ich vermute, auch beim gottesfürchtigen Noah dürften Nerven wie Geduldsfaden arg strapaziert worden sein in dieser Zeit, wie bei dir, bei mir. Und neben wohligem Kuscheln wird es da auch Murren gegeben haben, Protest gegen diese Isolierung, die nicht aufhören wollte. Mit der eigenen und mit der weltweit geteilten Corona-Erfahrung im Gepäck ist mir etwas anderes wichtig. Beide Erzählstränge in der biblischen Überlieferung machen mir deutlich, einen wie langen Atem man in einer weltumspannenden Katastrophe wohl braucht. Wie viel Geduld, Rücksicht, Umsicht, Nachsicht, Vorsicht, Zurückstellen der eigenen Bedürfnisse und Gewohnheiten, Acht geben aufeinander, mit der eigenen Gefährdung umgehen und die Sorge um die Gesundheit meiner Lieben spüren. Irgendwie damit klarkommen, dass so viele Pläne und Planungen, feste Vorhaben und Vorgaben wie Seifenblasen zerplatzt sind in diesem Jahr. Mir ist so vieles in den letzten Monaten aus der Hand geschlagen worden. Und es gibt diese Angst, diese Furcht vor Falsch, vor Fehlermeldungen. Auf wen können wir uns denn verlassen? Unsicherheit, Zweifel machen sich breit. Was ist richtig, was falsch? Wem kann ich noch trauen? Und immer wieder heißt es warten. Auf Testungen und Testergebnisse, auf die neuesten Infektionsraten und Inzidenzraten, Schlange stehen, Luft anhalten, am Riemen reißen. Wie schafft man das? Woher nehmen wir, Sie und ich, die Kraft dazu? Bei Noah, einem frommen Mann, klappte es dank Gottvertrauen. So sagt der eine biblische Erzähler, Noah wandelte mit Gott. Das ist nicht nur ein Spaziergang gewesen, sondern durchgehen mit diesem Gott durch dick und dünn. Und wenn meine Hand zu schwach ist, ihn festzuhalten, darauf trauen, dass seine Hand mich hält über dem Abgrund. Der andere Erzähler sagt, Noah fand Gnade vor den Augen des Herrn. Also nicht der eigene Glaube, das eigene Vertrauen hat ihm geholfen, sondern es war schieres, unverdientes Geschenk, Gnade. Wie viele Brüche, wie viele Risse hat es in Noahs Glauben wohl gegeben in diesem gut einen Jahr in der Arche oder in den 40 Tagen plus X, wie auch immer, als sich die Schleusen des Himmels und der Tiefsee geöffnet hatten, um alles Leben auf dieser Erde zu verschlingen. Wie oft kam der fromme Mann wohl an seine Grenzen, hat gezweifelt, weil er keinen Silberstreif am Horizont sah. Was er wohl gedacht, gefühlt hat, als die wiederholten Testungen mit den Vögeln immer noch keinen Aufschluss gab. Die Zeit der Sintflut, damals wie heute, damals die Flut, heute Corona, sie kostet so unendlich viel. Jedenfalls viel mehr als Geld und Reichtum. Wir spüren das an den Zahlen, hinter denen sich Menschenleben, Todesopfer verbergen. Angst und Schrecken sind da. Hektische Betriebsamkeit auf der einen, lähmende Lethargie auf der anderen Seite, Ungewissheit, Kopflosigkeit. Dabei sind wir in Deutschland vergleichsweise gut dran. Unser Gesundheits-, Sozial- und Bildungssystem mag zwar hier und da Lücken haben und nichts ist perfekt auf dieser Erde, aber es ist insgesamt so stabil und bewahrt uns Menschen vor dem Absturz ins Bodenlose. Aber in den Ländern unserer Partnerkirchen, in den Ländern des globalen Südens, in Indonesien, in Tansania, in der Demokratischen Republik Kongo, in Argentinien, auf den Philippinen, da trifft die Pandemie die Menschen ungleich härter. Auch wenn wir darüber staunen und dankbar sind, dass der afrikanische Kontinent nicht so wie befürchtet von dieser Pandemie überschwemmt worden ist, so sind doch die ökonomischen, sozialen Folgen des Shutdown deutlich spürender, gravierender, ernsthafter als bei uns. Da brechen ganze Arbeitszweige weg, ohne dass irgendeine Versicherung oder Regierung dafür aufkommt. Da stürzen Familien von jetzt auf gleich in Hunger, in Armut. Kinder können nicht mehr so ohne weiteres zur Schule gehen, weil die geschlossen sind. Es gibt auch keinen Online-Unterricht, geschweige denn ausreichend Unterrichtsmaterial. Daher müssen viele der Kleinen wieder auf die Baumwollfelder und in die Bananenplantagen, um mit ihrer kleinen Hände Arbeit ein wenig zum Lebensunterhalt der Familien beizutragen. Unsere Partnerkirchen im globalen Süden, die finanzieren sich durch die Gottesdienstkollekten, durch die Spenden, da gibt es keine Kirchensteuer. Aber wenn in Tansania und im Kongo auch dort die Gottesdienste ausfallen und weniger besucht werden, dann fehlt den Kirchen das Geld, um ihre Pastorinnen und Pastoren zu bezahlen, die Evangelisten, die Teacher-Preacher, die Menschen, die in der Diakonie arbeiten, in den Gesundheitsstationen. Kirchen haben nicht mehr das Geld, um die Zinsen für ihre neu erbauten Kirchengebäude aufzubringen. Und zugleich werden die Kirchen in Anspruch genommen als die einzige noch funktionierende Institution, die helfen kann. Mit Brot und Reis und dem Brot des Lebens. Berührt hat mich vor einigen Tagen eine Kinderfrage. Ort Buenos Aires. Dort gibt es schon seit Mitte März eine strikte Ausgangssperre, die wir uns hier nicht vorstellen mögen. Die Familie des Knirpses, von dem ich spreche, wohnt im vierten Stock und ein Bekannter hörte, wie der Fünfjährige seinen Papa fragte: Papa, gibt es eigentlich die Treppe nach unten noch? So viel steht auf dem Spiel. Menschliche Wärme, Lebensunterhalt, Wissen um unsere Sicherheiten. Auch unsere Erinnerungen werden blasser. Was mich beunruhigt, sagte vor kurzem die Generalsekretärin unserer Partnerkirche am Rio de la Plata, was mich beunruhigt ist, dass wir schon anfangen, diesen Zustand für normal zu halten. Durchhalten und tun, was möglich, was geboten ist. Das können wir von und bei Noah lernen. Geduld bewahren. Tauben aufsteigen lassen. Die Fluten nicht aus dem Blick lassen. Die Gefahr sehr wohl in den Blick nehmen und nüchtern bleiben. Aber auch die Augen zum Himmel aufheben. Auf Gott vertrauen, ihn um Hilfe, um Beistand anrufen, beten und arbeiten. Ja, und auch Gott loben. Mit unseren mittlerweile still gewordenen Gesängen hier in dieser Kirche. Zu Beginn des Gottesdienstes und auf ihrem Liedblatt abgedruckt der Psalm des Jona, Jona 2. Sie erinnern sich an diese auch alte Geschichte des ersten Gottesbundes, dieser renitente Prophet, der nicht nach Ninive wollte, den Gott erst einfangen musste, mit einem großen Fisch. Und dort kommt er zur Besinnung und fängt an, Gott zu loben, obwohl die Wasser über ihn gehen, obwohl ihm das Wasser bis zum Hals und darüber hinaus steht. Die Beter, die Sänger der Psalmen, sie machen es vor, immer wieder Gott auf seine Treue ansprechen, ihn festnageln sozusagen, nicht loslassen von ihm. Und zugleich lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aus dem tödlichen Chaos der Sintflut, aus der Sklaverei in Ägypten, aus dem Bauch des Fisches, aus Krankheit, ja selbst aus Gottverlassenheit und Tod, zieht sich immer wieder der Weg hin zum Leben. Wie es bei Christus auch war, durch den Tod hindurch zur Auferstehung, zum ewigen Leben. Zum Leben, das kein Tod mehr zerstört. Diese Erfahrung der Rettung, des Lebens, zieht sich durch alle Geschichten vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel. Wer sich daran erinnern kann, wer sich diese Hoffnungsgeschichten vorhält, der kann auch hoffen, heute noch, der kann vertrauen und mit Hoffnung in die kommende Woche und an die Arbeit gehen. Der kann singen, wie wir es gleich hören, "We shall overcome". Viele Menschen aus Ost und West und Süd und Nord singen euch und ihnen gleich dieses Lied. Ein Musikprojekt von Möwe und VEM im Sommer dieses Jahres. Weil so viele internationale Begegnungen ausgefallen sind, Begegnungen von Partnerkirchen und Kirchenkreisen nicht möglich waren, haben wir uns in vielen Videokonferenzen getroffen, uns ausgetauscht über die Situation, nicht nur über Corona, sondern auch, wie geht es euch? Wie erlebt ihr diese Zeit? Christen aus unseren Partnerkirchen und wir miteinander bilden ein Stück dieser weltweiten Kirche Jesu Christi ab. Und wir haben füreinander gebetet und miteinander gesungen, miteinander bekannt und gelobt. Ja, we shall overcome, wir werden es überwinden. Und der Friede Gottes, höher als all unsere menschliche Vernunft und Sinne, bewahre uns in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.